Grüß Gott, liebe Zuhörer bei Radio Horeb Katechismus, in der wir den Katechismus der katholischen Kirche betrachten. Wir befinden uns dabei gerade im Kapitel über das Gebet, über das Vaterunser. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, ist heute unser Thema. Und zu Gast bei uns ist Pfarrer Thomas Rellstab aus der Schweiz. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Grüß Gott miteinander.
Ja, Pfarrer Rellstab, wir haben jetzt schon sehr viele Termine über das Vater Unser gehabt und heute gibt es wieder ein neues Kapitel, das wir aufschlagen. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Wo steht denn dieses Kapitel im Vater Unser?
Das ist die dritte Bitte des Vater Unsers, die wir an Gott richten und die eben, wie das schon drin heißt, ganz mit dem Willen Gottes zu tun hat. Heute müssen wir also uns mit dem Willen Gottes auseinandersetzen.
Dann wollen wir das tun und Sie, liebe Zuhörer von Radio Horeb, sind eingeladen, uns dabei zu folgen. Wenn Sie einen Katechismus der katholischen Kirche zur Hand haben, dann schlagen Sie ihn auf der Seite 706, der Abschnitt 2822. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Es ist der Wille unseres Vaters, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen, steht im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 4. Er ist geduldig, weil er nicht will, dass jemand zugrunde geht. Sein Gebot, das alle anderen zusammenfasst und uns seinen Willen offenbart, lautet: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben.
Der Katechismus steigt in den Erklärungen dieser dritten Bitte des Vaterunsers, es sind ja insgesamt sieben Bitte, mit einer Erklärung dessen, was der Wille Gottes sein könnte. Es ist ja nicht immer ganz einfach, wirklich zu erfassen, was ist der Wille Gottes. Der Katechismus erklärt es so, dass es der unbedingte Wille Gottes des Vaters ist, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Weil sich aber schon bei den ersten Christen, bei der frühen Christenheit so etwas wie eine gewisse Enttäuschung breit gemacht hat, nämlich die Enttäuschung, dass Jesus nicht sofort zurückgekommen ist und dass sich alles bereits erfüllt hat, die ganze Parousie sich bereits erfüllt hat, sagt dann der Katechismus, der ist, indem er den zweiten Petrusbrief zitiert, er ist geduldig, weil er nicht will, dass jemand zugrunde geht. Ich möchte darauf noch etwas genauer eingehen. Also der Wille Gottes ist, dass alle gerettet werden, dass also kein einziger verloren geht. Und Jesus hat ja gesagt, er werde zurückkommen, schon bald. Und dieses bald haben die ersten Christen mit einer sogenannten Naherwartung auch erfasst und meinten, es gehe nicht lange, bis Jesus alles nach dem Willen Gottes herstellt und alles Böse hinauswirft und dass eben die neue Himmel, den neuen Himmel und die neue Erde erschafft. Und da gibt es einen wunderschönen Text, der eben im Katechismus zitiert wird, im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 8 bis 10. Ich lese die mal vor. Das eine aber, liebe Brüder, dürft ihr nicht übersehen, dass beim Tag des Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag sind. Also Gott hat einen ganz anderen Zeitbegriff als wir. 1000 Jahre sind wie ein Tag und ein Tag sind wie 1000 Jahre. Der Herr zögert nicht mit der Erfüllung der Verheißung, dass er eben wiederkommen wird, wie einige meinen, die von Verzögerung reden. Er ist nur geduldig mit euch, weil er nicht will, dass jemand zugrunde geht, sondern dass alle sich bekehren. Der Tag des Herrn wird aber kommen wie ein Dieb. Also bevor Jesus Christus zurückkommt, möchte gemäß dem Willen des Vaters er, dass sie alle sich bekehren, dass alle den wahren Gott erkennen, dass alle Menschen gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Wenn wir jetzt so überlegen, wie es in der heutigen Welt aussieht, dann müssen wir vielleicht sagen, es kann noch lange gehen, bis Jesus zurückkommt, weil so viele ja bei der Erkenntnis noch sehr, sehr weit unten sind und noch nicht erkannt haben, dass Jesus der wahre Sohn Gottes ist.
Ja, und wenn man sich in der christlichen Szene ein bisschen umschaut, da gibt es ja auch heute sehr viele, die sagen, bald, 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 das sollte am besten gleich ein Morgen sein. Ist ja eigentlich nichts dagegen zu sagen, dass man sich wünscht, dass Jesus bald wiederkommt. Aber wie sollen wir das denn jetzt verstehen?
Das haben wir auch das letzte Mal schon gehört mit dem Ruf Maranatha, die Bitte, Komm, Herr Jesus, ist auch die Bitte um das Kommen des Reiches Gottes. Also in jedem Vaterunser beten wir eigentlich darum, dass das Reich des Herrn wirklich auch kommt und dass es auch bald kommt. Wie gehen wir damit um? Ja, an und für sich können wir wirklich nicht sagen, wann der Herr zurückkommt. Keiner kennt den Tag noch die Stunde. Nicht einmal der Sohn weiß es, sagt Jesus von sich selber. Nur der Vater allein weiß es. Und deshalb sagt er auch ganz klar, wir sollen uns einfach bereit halten. Haltet euch bereit, denn er kommt, wie auch Petrus jetzt im vorhin zitierten Brief gesagt hat, der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb, plötzlich ganz überraschend. Plötzlich ist er da. Und da sollen wir uns einfach dann bereit halten. Und wenn Leute jetzt sagen, es ist schon bald, dann muss das uns in keinster Art und Weise in Alarmbereitschaft setzen, sondern einfach uns daran erinnern, dass Jesus das schon gesagt hat und dass wir einfach innerlich bereit sind, in jedem Moment Jesus zu begegnen. Das alte christliche Motto lautet ja Memento Mori. Bedenke, Mensch, dass du stirbst. Das ist auch das Wort, das wir immer wieder am Aschermittwoch hören. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehren wirst. Also wir sind sterblich und daher können wir nur einfach immer wieder damit rechnen, irgendwann kommt er und innerlich uns bereithalten, möglichst imstande der Gnade zu sein. Aber wenn wir regelmäßig beichten und regelmäßig die unsere Gebete verrichten, in die heilige Messe gehen, dann kann Jesus kommen, wann er will. Wir sind einfach bereit. Wir freuen uns, dass er kommt. Und wenn wir eben ehrlichen Herzens auch das Vaterunser beten, dann beten wir jedes Mal, dein Reich komme, Maranatha, komm Herr Jesus. Es ist dieser Ruf, der da sehr stark vorhanden ist. Jetzt gehen wir aber zurück zum Willen des Herrn. Er will also, dass keiner verloren geht. Und das Gebot, sein Gebot, das alle anderen zusammenfasst und seinen Willen offenbart, ist das neue Gebot der Liebe. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Also sagt der Katechismus hier ganz klar, der Wille Gottes ist, dass alle Menschen gerettet werden, indem sie zur vollen Erkenntnis der Wahrheit gelangen, also zur Erkenntnis der Liebe. Der Liebe, wie sie Christus gehabt hat. Die Liebe, die bereit war, sich für uns Menschen hinzugeben. Und eine solche Liebe sollten auch wir in unserem Herzen pflegen.
Gott hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan. Nach seinem gnädigen Ratschluss, das All in Christus wieder unter ein Haupt zu fassen, durch ihn sind wir auch als Erben vorherbestimmt und eingesetzt nach dem Plan dessen, der alles so verwirklicht, wie er es in seinem Willen beschließt. So beten wir inständig, dass dieser gnädige Ratschluss sich verwirkliche auf der Erde, so wie er es im Himmel schon ist.
Der Wille Gottes hat also eine doppelte Dimension, wenn wir so sagen wollen. Es ist der bereits sich voll entfaltete und erfüllte Wille im Himmel, und der Wille, die zweite Dimension, der sich auch auf der Erde ausbreiten soll. Papst Benedikt XVI. Hat in seinem Jesusbuch zu diesem Thema geschrieben, ich möchte Ihnen das vorlesen, es ist in seinem Buch auf Seite 182, zweierlei wird aus den Worten dieser Bitte unmittelbar deutlich. Es gibt einen Willen Gottes mit uns und für uns, der Maßstab unseres Wollens und Seins werden muss. Und das Wesen des Himmels ist es, dass dort unverbrüchlich Gottes Wille geschieht. Oder etwas anders ausgedrückt, wo Gottes Wille geschieht, ist Himmel. Das Wesen des Himmels ist das Einssein mit Gottes Willen, das Einssein von Willen und Wahrheit. Erde wird Himmel, wenn und soweit Gottes Wille in ihr geschieht. Und sie ist bloß Erde, Gegenpol zum Himmel, wenn und soweit sie sich dem Willen Gottes entzieht. Deswegen bitten wir darum, dass es auf Erden werde wie im Himmel, dass Erde Himmel werde. Also der Wille Gottes, der im Himmel ganz sich erfüllt hat, der sollte sich auch unter uns Menschen ganz erfüllen. Das ist die Bitte, die wir immer wieder aussprechen. Und über diese beiden Dimensionen im Himmel, also Jesus, der den Willen des Vaters gänzlich erfüllt hat, auch auf Erden, also gerade in Jesus Christus, wird der Katechismus jetzt diese beiden Dimensionen im Himmel und auf Erden in den weiteren Paragraphen erklären.
Der Wille des Vaters wurde in Christus durch seinen menschlichen Willen ein für allemal vollkommen erfüllt. Bei seinem Eintritt in die Welt sprach Jesus: Ja, ich komme, deinen Willen, Gott, zu tun. Nur Jesus kann von sich sagen, dass er immer das tue, was dem Vater gefällt. Beim Beten in seiner Todesangst stimmt er diesem Willen des Vaters ganz zu. Nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Darum hat sich Jesus für unsere Sünden hingegeben, nach dem Willen unseres Gottes. Aufgrund dieses Willens sind wir durch die Opfergabe des Leibes Jesu Christi ein für allemal geheiligt.
Der Wille des Vaters für Jesus Christus war es also, dass er hingehe, auf die Erde komme, Mensch werde, um die Menschheit von der Sünde und der Macht des Todes zu erlösen, damit eben, wie es vorhin schon geheißen hat, alle Menschen gerettet werden. Und Jesus hat durch sein Leiden und seinen Tod diesen Willen des Vaters gänzlich auf Erden erfüllt. Und dass das nicht immer einfach war, das wissen wir aus der Passion und vor allem auch auf dem Ölbergleiden Jesu. Da hat er ja mehrfach gebetet, oder mindestens zweimal gebetet: Vater, wenn du kannst, dann mach, dass dieser Kelch an mir vorübergeht. Aber dann hat er hinzugefügt: nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und so hat Jesus in der Hingabe seines Lebens den Willen Gottes gänzlich erfüllt. Und aufgrund dieses Willens, dieser Erfüllung des Willens, sind wir durch Jesus Christus als Christen, als Menschen geheiligt worden. Das heißt, wir haben also die ganz feste Zuversicht, die Hoffnung, dass wir am Ende unseres Lebens durch die Gnade, die Christus uns erwirkt hat, durch die Sakramente auch das Leben erhalten, das ewige Leben empfangen werden. Und das ist der Wille Gottes dann für uns eben, dass wir gerettet werden. Dass dann natürlich das auch ein bisschen noch ins Tiefere geht, ein ganz konkreter Plan Gottes vorhanden ist, darüber müssen wir uns jetzt auch noch im Weiteren im Zusammenhang mit dem Willen Gottes unterhalten.
Wenn wir über den Willen Gottes reden, dann ist mir zunächst einmal bewusst, dass Jesus, wenn er sagt, dein Wille geschehe wie im Himmel so und auf Erden, ja, sich neben uns stellt und seinen Vater anspricht. Und auch diese Stelle, in der er in Todesangst betet, sagt ja, nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Und da taucht dann doch die Frage auf: Jesus ist doch Gott, hat er einen anderen Willen als der Vater? Mein Wille und dein Wille, ist Gott da in sich gespalten?
Das ist eine ganz gute Frage. Jesus hat zwei Willen. Er hat einen göttlichen Willen, der ganz eins ist mit dem Willen des Vaters, mit dem göttlichen Willen des Vaters. Und er hat aber auch, weil er auch wahrer Mensch ist, einen menschlichen Willen. Und dieser menschliche Wille, mit dem hat er sich immer dem Willen Gottes unterstellt. Und das war manchmal die Härte im Ganzen. Das war dann eben auch sein Gebet im Ölgarten. Das ist nicht eine Gespaltenheit, sondern da ist einfach sein menschlicher Wille zum Ausdruck gekommen und sein Ringen auch, dass er seinen menschlichen Willen ganz dem Willen, dem Plan Gottes, dem Heilsplan Gottes unterwerfen kann. Und da heißt es eben auch im Katechismus: Der Wille des Vaters wurde in Christus durch seinen menschlichen Willen ein für allemal vollkommen erfüllt. Dass er als Gott den Willen des Vaters getan hat, das ist keine Kunst in diesem Sinne. Da ist er ganz eins mit dem Vater. Aber dass er seinen menschlichen Willen, und auch Jesus war frei, wie jeder Mensch, jedes menschliche Wesen ist von Gott frei erschaffen worden, so hätte auch Jesus in seiner Freiheit Nein sagen können. Aber weil er eben sich mit seinem menschlichen Willen ganz dem Willen des Vaters unterstellt hat, hat er den Willen des Vaters ein für allemal vollkommen erfüllt. Und deshalb wird ja auch immer wieder im Hebräerbrief auf Jesus hin zitiert, wie Jesus sagt, als er in die Welt kam: Ja, ich komme, deinen Willen, Gott, zu tun. Und dieser Wille ist die Erlösung des Menschen, damit alle Menschen gerettet werden. Und die Frucht daraus ist, dass wir ein für allemal geheiligt sind. Das heißt, wir haben alle Voraussetzungen erhalten durch das, was Jesus getan hat, um heilig zu werden. Das heißt, in den Himmel einzugehen und in der Gemeinschaft der Heiligen zu leben.
Was das für uns jetzt konkret bedeutet, das erzählt der nächste Artikel im Katechismus der katholischen Kirche auf der Seite 707, der Artikel 2825. Jesus hat, obwohl er der Sohn war, durch Leiden den Gehorsam gelernt, steht im Hebräerbrief 5, Vers 8. Wie viel mehr gilt das für uns Geschöpfe und Sünder, die in Jesus an Kindesstatt angenommen wurden? Wir bitten unseren Vater, unseren Willen mit dem seines Sohnes zu vereinen, damit wir seinen Willen, den Ratschluss des Heiles für das Leben der Welt, erfüllen. Aus uns selbst sind wir dazu völlig unfähig, aber mit Jesus vereint und mit der Kraft seines Heiligen Geistes können wir dem Vater unseren Willen übergeben und uns zu dem entschließen, wozu sich der Sohn stets entschieden hat, das zu tun, was dem Vater gefällt. Wenn wir Christus anhängen, können wir mit ihm ein einziger Geist werden und dadurch seinen Willen erfüllen. So wird dieser auf Erden wie im Himmel vollkommen erfüllt, schreibt Origenes. Seht, wie Jesus Christus uns Demut lehrte, indem er uns zu verstehen gab, dass die Tugend nicht nur ein Werk unseres Eifers ist, sondern auch der Gnade Gottes. Auch hier hieß er wieder einen jeden von uns, im Gebet auf das Wohl der ganzen Welt bedacht zu sein. Er sagte nämlich nicht, es geschehe dein Wille an mir oder an euch, sondern auf der ganzen Welt, auf dass aller Irrtum verschwinde, die Wahrheit erscheine, jegliches Böse ausgerottet werde, die Tugend Einzug halte und so kein Unterschied mehr bestehe zwischen Himmel und Erde, schreibt Johannes Chrysostomos.
Ein ganz interessanter Paragraph. Der Hebräerbrief wird hier zitiert, wo Jesus gesagt wird, obwohl er der Sohn war, hat er durch Leiden den Gehorsam gelernt. Er ist Sohn Gottes und an und für sich der König der Könige in seiner ganzen Herrlichkeit, der Erschaffer des Himmels und der Erde zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Und er kommt auf Erden und muss leiden. Und durch dieses Leiden hat er im Grunde genommen, es heißt hier so, den Gehorsam gelernt. Das heißt, er hat sich dann in seinem menschlichen Willen ganz dem Willen, den göttlichen Willen des Vaters unterstellt. Und Willen Gottes tun heißt immer, hat immer etwas mit Gehorsam zu tun. Man muss sich unterstellen, man muss sich zurücknehmen in seinem eigenen Streben, um dann das des Vaters zu tun, den Willen des Vaters zu tun. Und wenn das, so sagt der Katechismus, für Jesus gilt, wie viel dann mehr für uns? Auch wir müssen unter Umständen durch Leiden den Gehorsam lernen. Und das ist ein ganz schwieriger Bereich. Das Leiden kann uns in eine Schule führen, dass wir fähig werden, uns in unserem menschlichen Willen zu sterben, um ganz im Willen des Vaters aufzugehen. Also wir können so sagen, wenn Gott durch Leiden die Welt erlöst hat, dann kann er auch in meinem Leiden etwas an dieser Erlösung tun. Kann ich mit meinem Leiden etwas an dieser Erlösung der Menschheit auch heute noch mich beteiligen daran? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Und hier kommen wir schon ein bisschen auch ins Konkrete des Willens Gottes. Manchmal kann ich ja nicht meine Gesundheit selber bestimmen. Es ist mir einfach, die Gesundheit ist gegeben oder sie wird wieder genommen. Und es gibt viele Menschen, die, wenn die Gesundheit weg ist, beginnen zu hadern mit dem Schicksal und Gott anklagen und ich weiß nicht was alles, den Glauben verlieren. Und andere, die gerade durch die Krankheit in eine ganz neue Dimension der Wichtigkeiten des Lebens hineinkommen und merken, dass ihr Leiden etwas mit Gott zu tun hat. Weil sie sich dann auch ganz eins fühlen mit dem Leiden Jesu, merken sie, dass sie ganz wichtig sind als leidende Menschen und etwas an der Erlösung der Welt, am Heil der Welt tun können, sich beteiligen können daran. Und so können auch Menschen, die durch Leiden gehen, lernen, dass ihr eigener Wille immer mehr stirbt und der Wille Gottes im Zentrum steht. Und das heißt dann durch Leiden den Gehorsam gegenüber dem Willen des Vaters lernen. Und so, sagt der Katechismus, bitten wir unseren Vater, unseren Willen mit dem seines Sohnes zu vereinen, damit wir seinen Willen, den Ratschluss des Heils für das Leben der Welt, erfüllen. Also, wenn wir beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, dann unterstelle ich mich im Grunde mit meinem persönlichen Willen ganz dem Willen Gottes. Und was immer er will, das nehme ich an. Und gerade dann, wenn es nicht so läuft, wie ich will, dann muss ich mir wieder überlegen, was ist der Wille Gottes? Wirklich das, was ich mir vorgenommen habe, oder ist es etwas ganz anderes? Und so kann ich auch am Ratschluss des Heils teilnehmen. Je mehr ich mich meinem Willen selber sterbe und den Willen Gottes in den Mittelpunkt stelle. Auch uns selbst, aus uns selbst sind wir dazu natürlich nicht fähig, sagt der Katechismus, aber mit Jesus vereint und mit der Kraft seines Heiligen Geistes können wir dem Vater unseren Willen übergeben und uns zu dem entschließen, wozu sich der Sohn stets entschieden hat, das zu tun, was dem Vater gefällt. Also dieser Ausspruch aus dem Hebräerbrief, dass Jesus als Sohn Gottes durch leidenden Gehorsam gelernt hat, das trifft auch auf uns zu. Und wie gesagt, das Leiden ist ein Teil des menschlichen Lebens. Und wenn wir darin mit Jesus uns vereinigen und unserem eigenen Willen sterben, dann können wir auch immer mehr entdecken, dass wir durch das Erfüllen des Willens Gottes Anteile haben an diesem Erlösungswerk des Vaters. Wie es da im Paragraph 2822 geheißen hat, es ist der Wille unseres Vaters, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Jesus hat eigentlich alles getan, er hat uns durch sein Opfer ein für allemal geheiligt, aber auch wir können durch unser Mitgehen mit Jesus, unsere Gleichförmigkeit mit Jesu Willen und unser Unterstellen des menschlichen Willens gegenüber dem Willen Gottes teilhaben, dass alle Menschen gerettet werden.
Nun ist diese Sache mit dem Gehorsam uns Christen ja normalerweise recht einleuchtend, aber wenn ich das einem normalen Menschen auf der Straße erzählen würde, dann würde der doch sagen, wenn man zu sehr Gehorsam übt, verliert man da nicht seinen eigenen Willen? Gehorsam führt doch in gewisser Weise zu Knechtschaft. Gerade den Deutschen wird ja immer vorgeworfen, dass sie übermäßig gehorsam sind und zu wenig reflektieren. Wie passt denn das damit rein?
Beim Gehorsam muss man natürlich immer darauf achten, dass es ein Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes ist und nicht einfach gegenüber einem menschlichen Willen. Und da hätten gerade die Deutschen sehr gut daran getan, nicht nur einfach irgendeinem Führer nachzufolgen, sondern wirklich zu überprüfen, ist das, was dieser Führer gesagt hat, auch tatsächlich dem Willen Gottes entsprechend. Also wenn ich da die Geistunterscheidung anwende und merke, dass jemand eben selber nicht den Willen Gottes sucht und versucht auch umzusetzen, dann darf ich ihm natürlich nicht diesen Gehorsam leisten. Da muss ich mich natürlich auch in der Zivilcourage wehren dagegen und halt ganz klar Zeugnis ablegen für den Willen Gottes. Und da wäre es wahrscheinlich dann der Wille Gottes, dass ich eben gewisse Verbrechen nicht unterstütze, sondern Gewissensverweigerung mache. Grundsätzlich muss man schon sagen, dass die Erfüllung des Willens Gottes den Menschen erst richtig frei und glücklich macht. Auch wenn jetzt zum Beispiel der Wille Gottes etwas ganz anderes verlangt, als ich mir vorgenommen habe. Ich kann das aus meiner eigenen Geschichte sehr klar und deutlich sagen. Ich wollte immer heiraten und ich wollte Arzt werden. Das war mein Lebensprojekt. Das war immer an erster Stelle meines Lebens. Deshalb bin ich ins Gymnasium gegangen, habe die Maturität gemacht. Das heißt, bei uns heißt es Maturität, bei Ihnen heißt es Abitur. Dafür habe ich mich eingesetzt, das wollte ich. Und dann irgendwann hat mich Gott sozusagen bei den Haaren genommen und mich so mal richtig geschüttelt und mir ins Herz gelegt, die Möglichkeit des Priestertums. Und da bin ich natürlich zunächst sehr erschrocken. Und später ist es dann weitergegangen, wirklich ein innerer Ruf, ich kann nicht anders als sagen, als dass das der Ruf, das Wort Jesu in meinem Herzen war, der es mir gesagt hat, ich will, dass du Priester wirst. Und dann ist natürlich etwas ganz Neues aufgegangen. Plötzlich war da ein Wille Gottes. Und mein Wille, mein Lebensprojekt ist dann wie eine Sanduhr, wie Sand in der Hand zerfallen. Und das war am Anfang nicht ganz einfach für mich. Da musste ich mich auch lang, muss ich darum ringen. Und aber je mehr, dass ich mich darum bemüht habe und je mehr, dass ich versucht habe, in diesem Plan auch den Willen Gottes ganz zu erkennen, umso ruhiger bin ich geworden. Und als ich dann endlich den Mut hatte, wirklich abzuklären, ob ich jetzt tatsächlich zum Priestertum berufen bin oder nicht, ich bin dann dafür ins Priesterseminar eingetreten, war es für mich dann vom ersten Moment an im Priesterseminar klar, das ist der Wille Gottes. Und dann hat das Glück angefangen. Dann hat die innere Freude, die Zufriedenheit, die absolute innere Sicherheit angefangen. Und da muss ich schon, darf ich bezeugen, dass dann wirklich dieser erfüllte Wille Gottes in mir auch das absolute Glück, die absolute Zufriedenheit gekommen ist. Und auch jetzt, wenn es schwierig wird, jeder Priester hat seine Schwierigkeiten, jeder Pfarrer hat seine Schwierigkeiten, aber wenn ich mich daran erinnere, wie Gott mich gerufen hat, und wenn ich in mein Herz hineinhorche und versuche zu überlegen, ist es wirklich der Wille Gottes, dann habe ich einfach die absolute Überzeugung, das ist es. Und das macht mich sehr frei und das macht mich sehr glücklich, auch wenn vielleicht nicht alles so rosig rundherum läuft und Schwierigkeiten da sind, aber im Tiefen, im Herzen, da ist dann das Bewusstsein, die Sicherheit, das Bewusstsein, ich habe den Willen Gottes getan, ich bin ihm gefolgt und er lässt einem nicht im Stich, er gibt dann immer wieder die nötige Kraft. Und deshalb kann man nicht sagen, man verliert etwas, wenn man den Willen Gottes tut. Ganz im Gegenteil, man kann nur gewinnen, im Willen Gottes.
Das haben Sie ja auch eben gesagt, jedes Mal, wenn man betet, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, dann stehen sich sozusagen zwei Konzepte gegenüber. Das Konzept, das ich habe von mir und von meinem Leben und das Konzept, das Gott hat von mir und meinem Leben. Und es ist dann immer der Vertrauensschritt zu sagen, ich bin ein Mensch, du bist Gott, du wirst besser wissen, was für mein Leben gut ist als ich. Und diesen Vertrauensschritt zu tun, dazu lädt uns, denke ich mal, dieser Satz immer wieder ein. Und wenn man ihn sich ganz genau in jedem Detail ausmalt, was das denn bedeutet, was Gott jetzt für mich haben könnte, dann kann man schon verstehen, dass man Angst davor haben kann. Aber eben, wie Sie es gerade auch in Ihrem Zeugnis geschildert haben, die Freude überwiegt dann, wenn man mal den Sprung ins kalte Wasser versucht hat.
Ganz genau, das ist richtig. Und daher ist es auch ganz wichtig, dass wir uns immer wieder fragen, vor wichtigen Entscheidungen, was willst du, Herr? Was ist das richtige Handeln jetzt vor dir? Und gerade auch Jugendliche, die in der Berufswahl stehen, die sollten sich immer wieder überlegen, was willst du, Gott, von mir? Was ist dein Plan? Und je eher sie den Plan Gottes erkennen, umso glücklicher werden sie. Man kann schon dann mit seinen eigenen Willen etwas tun, aber man wird immer wieder dann an gewisse Grenzen stoßen. Und erst wenn man sich ganz in den Willen Gottes eingelassen hat und vielleicht das macht, was man ursprünglich gar nicht machen wollte, dann beginnt eine ganz neue Dimension im Herzen, ein neues Glücksgefühl im Herzen, eine Zufriedenheit, die man nicht beschreiben kann. Die wirklich ganz tiefgreifend ist, und ich glaube, davon kann man auch Zeugnis ablegen gegenüber anderen Menschen. Sie haben vorhin ja auch die Frage gestellt, ja, man kann das den Menschen gar nicht sagen, auch dass man durch Leiden zum Beispiel den Willen Gottes erkennen kann. Wenn man es als Zeugnis weitergibt, dann müssen die Menschen das, dann nehmen sie es an. Wenn man es einfach nur als Floskel weitergibt, dann ist es natürlich schwierig. Und daher ist schon immer wichtig, dass man auch selber etwas erlebt und dass man weiß, wovon man spricht. Dass man bereit gewesen ist, sein Leben hinzugeben, um den Willen Gottes zu tun, seinen Willen zu verlieren, um den Willen Gottes in die Mitte zu stellen.
Ja, und wie wir erkennen können, was der Wille Gottes ist, darauf geht der Katechismus im nächsten Abschnitt ein. Der nächste Abschnitt des Katechismus ist der Abschnitt 2826 auf der Seite 707. Durch das Gebet können wir erkennen, was der Wille Gottes ist und Ausdauer erhalten, um ihn zu erfüllen. Jesus lehrt uns, dass nicht jener, der viele Worte macht, in das Himmelreich eintritt, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt.
Im Gebet können wir erkennen, was der Wille Gottes ist. Im Gebet richten wir uns immer auf Gott aus. Und im Gebet kann Gott dann viel leichter zu unserer Seele sprechen. Und daher ist es für jeden Menschen ganz fundamental wichtig, dass er immer wieder das Gebet sucht. Solange er betet, hat er die Beziehung zu Gott noch, hält er die Beziehung zu Gott aufrecht. Ist der Faden zwischen dem Mensch und Gott noch vorhanden? Wenn er dann aufhört, auch zu beten, dann gleitet er bald in ein sehr gottloses Leben ab. Im Gebet können wir erkennen, was der Wille Gottes ist. Und im Gebet erhalten wir dann auch die Ausdauer, um diesen Willen Gottes zu erfüllen. Wenn man sich mal entschieden hat für das, was man als Willen Gottes erkannt hat, dann gibt gerade das Gebet immer wieder die Kraft, auch schwierige Momente zu überwinden. Wenn man einfach aus sich selber gehandelt hat, dann führen Schwierigkeiten zu einem Bruch. Wenn man aber den Willen Gottes erfüllt hat, dann führt die Schwierigkeit zu einer Ausdauer. Dann kann man wachsen an der Schwierigkeit. Und das ist eine wichtige menschliche Erfahrung. Der Wille Gottes überfordert uns nie. Der Wille Gottes gibt uns einfach immer wieder zu erkennen, was das Beste ist für uns, und er gibt uns dann auch immer wieder die Kraft, um ausdauernd zu sein auf diesem eingeschlagenen Weg. So versucht auch der Katechismus das zu sagen. Jesus lehrt uns, dass nicht jener, der viele Worte macht, in das Himmelreich eintritt, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Ein wichtiges Wort aus der Bergpredigt: nicht wer Herr sagt, kommt einfach ins Himmelreich, sondern wirklich wer den Willen Gottes tut. Und von daher noch einmal betont der Katechismus die Wichtigkeit, dass wir immer wieder nach dem Willen Gottes fragen, dass wir bereit sind, diese Bitte des Vaterunsers auch wirklich so auszusprechen, dass nicht mein Wille, sondern der Wille Gottes geschieht. Und wenn wir das so ein bisschen überlegen, dann beten wir wahrscheinlich diese Vaterunser-Bitte in Zukunft ein bisschen anders. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Wir haben am Anfang der Betrachtungen über die Bitten des Vaterunsers gesagt, dass in diesen Bitten Gott im Zentrum steht, nicht der Mensch selber. Es geht um Gott. Es geht um den Willen Gottes, nicht um meinen Willen. Und im Reich Gottes ist es einfach so, dass nicht mein Wille entscheidend ist, sondern Gottes Wille ist entscheidend.
Wer aber Gott fürchtet und seinen Willen tut, den erhört Gott. Eine so große Macht hat das Gebet der Kirche im Namen ihres Herrn, vor allem in der Eucharistie. Diese ist fürbittende Gemeinschaft mit der heiligen Mutter Gottes und allen Heiligen, die dem Herrn wohlgefällig waren, weil sie einzig seinen Willen erfüllen wollten. Wir können, ohne die Wahrheit zu verletzen, die Worte »Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden« auch übersetzen durch »In der Kirche, wie in unserem Herrn Jesus Christus, in der Braut, die ihm verlobt worden ist, wie im Bräutigam, der den Willen des Vaters erfüllt hat.«
Ein Zitat von Augustinus. In der Kirche ist auch diese unbedingte Bereitschaft, den Willen Gottes zu tun, gegeben. Und ich bin überzeugt, dass die Kirche, wie wir sie heute haben, mit Papst und Bischöfen, sich doch enorm bemüht, den Willen Gottes auch immer wieder für die unsere Zeit zu erkennen. Wer aber Gott fürchtet und seinen Willen tut, den erhört Gott. Wenn wir also das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit suchen, dann erhört Gott uns, dann ist er da, dann zeigt er immer wieder, wie es weitergeht. Zum Erfüllen des Willens Gottes gehört natürlich auch ganz fundamental die Treue gegenüber der Offenbarung Gottes, gegenüber dem Wort Gottes. Wir können nicht sagen, ich erfülle den Willen Gottes, wenn ich mich nicht zum Beispiel an die 10 Gebote halte. Oder ich kann nicht sagen, ich erfülle den Willen Gottes, wenn ich nicht ganz bemüht bin, aus der Bergpredigt zu leben. Das geht einfach nicht. Also hier, ich kann auch nicht sagen, ich erfülle ganz den Willen Gottes und bin aber gänzlich gegen die Kirche oder bin gänzlich gegen den Papst und bin gänzlich gegen die Lehre der Kirche oder gegen Teile der Lehre der Kirche. Das geht nicht, weil der Wille Gottes sich eben auch im Laufe der Zeit immer wieder offenbart hat in Lehrmeinungen. Wir haben Pfingsten gefeiert und wir wissen, dass der Heilige Geist als ein wesentlicher Beistand der Kirche geschenkt ist, dass er der Geist der Wahrheit ist, der die ganze Kirche in die ganze Wahrheit einführt. Und gerade wenn die Bischöfe in einem Konzil etwas miteinander entscheiden oder wenn der Papst zusammen mit den Bischöfen etwas entscheidet, dann dürfen wir das Vertrauen haben, dass da der Heilige Geist wirkt und dass sich so durch das Wirken des Heiligen Geistes der Wille Gottes offenbart. Und das ist ein ganz wesentliches und wichtiges Prinzip. Und so haben wir doch auch äußere Festpunkte, wie wir uns überprüfen können, bin ich im Willen Gottes? Solange ich mich wirklich bemühe, die 10 Gebote zu leben, wenn ich mich immer wieder bemühe, die Sakramente zu empfangen und so weiter, dann bin ich auf dem guten Weg. Das ist ganz wesentliche Voraussetzung, um den Willen Gottes zu erkennen. Und sobald ich mich da herausbewege, wird es schwierig, bin ich nicht mehr wirklich im Willen Gottes. Und dann wird es gefährlich, wenn ich dann sage, ich tue den Willen Gottes, bin aber gänzlich gegen die Gebote Gottes oder ich lebe nicht danach und so weiter. Dann habe ich einen kapitalen Fehler gemacht. Dann habe ich nämlich meinen Willen über den Willen Gottes gestülpt und bestimme dann von meinem Willen her, was der Wille Gottes zu sein hat. Für uns geht es immer in die andere Richtung. Wir unterstellen uns der Offenbarung Gottes, wir unterstellen uns dem Wort Gottes, wir unterstellen uns dem Willen Gottes. Wir sind die Geschöpfe und er ist der wunderbare Schöpfer, der einen liebenden Heilsplan mit jedem von uns hat.
Dieser Abschnitt geht auch noch auf die Heiligen ein, die uns ja Vorbild darin sind, dass sie den Willen Gottes ganz nach seinem Geschmack sozusagen erfüllt haben. Jetzt, wenn ich mir da manche Heilige anschaue, dann muss ich doch sagen, dass das, bitte richtig verstanden, ein bisschen abschreckende Beispiele sind. Zum Beispiel hätte ich jetzt nicht unbedingt Lust, jede Nacht auf hartem Stein zu schlafen oder Nächte durchzufasten und durchzubeten und vielleicht mein ganzes Leben lang jede Nacht nur 2 Stunden zu schlafen. Das kann einem doch ein bisschen Angst machen, wenn man sieht, dass der Gotteswille solche Blüten treiben kann.
Das muss es überhaupt nicht. Man muss nur immer wieder selber fragen, was ist der Wille Gottes für mich? Und je mehr ich mich im Gebet um den Willen Gottes bemühe, umso mehr spüre ich auch, ob Gott etwas Zusätzliches von mir will, ob er es so will oder so. Das ist dann eine Sicherheit, die Sie in der Seele erfahren. Und je nachdem tun Sie dann das oder jenes. Das spielt dann eigentlich keine Rolle. Man sieht einfach bei diesen Beispielen, die Sie jetzt erwähnt haben, wie sehr, dass die Heiligen bereit waren, ihren eigenen Willen zu sterben, um den Willen Gottes ganz in den Mittelpunkt zu stellen. Und Sie können ganz sicher sein, wenn jetzt Gott von einem Heiligen verlangt, dass er nur 2 Stunden schläft, dann wird er ihm so viel Gnade geben, dass er eben trotzdem existieren kann und zwar gut leben kann. Wenn aber einer selber aus sich heraus sagt, ich will von jetzt an einfach nur noch 2 Stunden schlafen, obwohl es gar nicht der Wille Gottes ist, dann wird er sehr bald ans Ende seiner Kräfte kommen. Also wir dürfen nicht einfach das tun, was die Heiligen machen, sondern wir müssen versuchen, selber für uns den Willen Gottes zu erkennen. Und das sieht dann vielleicht ganz anders aus. Und da gibt es ja dem Heiligen Geist keine Grenzen. Da hat der Heilige Geist viel mehr Fantasie als wir. Aber dass wir immer wieder fragen, Herr, was willst du ganz konkret von mir? Vielleicht genügt es, dass ich einfach einmal, zum Beispiel an meinem Arbeitsplatz, nicht immer nur kusche, sondern mal wirklich auch hinstehe und sage, doch, ich glaube an Jesus Christus. Vielleicht genügt das als Wille Gottes in diesem Moment, wenn ich das im Herzen spüre. Verstehen? Ich wollte einfach als kleines Beispiel. Ja. Ich hoffe, man versteht, was ich meine.
Ja. Ja, der Wille Gottes, ihn zu erkennen, da hat man manchmal so ein bisschen Angst, dass man da zu viel selber eininterpretiert. Wir haben vorhin gehört, den Willen Gottes erkennt man hauptsächlich im Gebet. Jetzt, wenn ich bete, dann höre ich da oft noch viele Stimmen vom Lärm des Alltages. Man ist sich nicht sicher, was ist jetzt von Gott, welche Eingebung, welches Gefühl, welche Gedanken sind da jetzt von Gott? Wie kann man da die Geister unterscheiden im Gebet?
Grundsätzlich würde ich sagen, dass man das, was man so im Gebet jetzt als Wille Gottes erkannt hat, einfach ihm wieder zurückgibt und sagt, Herr, ich habe es so erkannt, stimmt es? Und wenn man dann kein Nein erhält, dann ist das schon richtig. Dann soll man das auch tun. Wenn es dann nicht der Wille Gottes ist, dann wird es aufzeigen. Dann wird es irgendwie einem zu verstehen geben. Aber man muss einmal dem die Treue geben, was man im Herzen empfängt, was man spürt im Gebet. Man darf nicht an allem einfach zweifeln. Weil dann geht man wirklich am Willen Gottes vorbei. Man muss einfach das, was man erkennt, wenn man um etwas bittet, um den Willen Gottes bittet, das, was man erkennt, das auch wirklich einmal umsetzen. Und dann zeigt der liebe Gott schon, es ist das oder es gibt dann eine kleine Korrektur und so weiter. Also so kompliziert ist es nicht. Man muss es einfach in die Praxis umsetzen. Man muss es einfach versuchen. Im Gebet, wie gesagt, da zeigt sich immer wieder der Wille Gottes.
Der Wille Gottes, dass er geschehen soll, das ist heute unser Thema im Katechismus. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, beten wir im Vater unser. Und eigentlich, Pfarrer Rellstab, könnte man jetzt ja schon aufhören mit der Betrachtung des Katechismus. Denn was nun kommt, das fällt ja eigentlich auch alles unter den Bereich Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Als nächstes haben wir unser tägliches Brot, gib uns heute. Na gut, wenn es sein Wille ist, könnte man das so sagen.
Ja, da müssen wir dann auch wieder schauen, was ist gemeint mit dem täglichen Brot. Man darf nicht fatalistisch sein. Man muss sich auch immer wieder entsprechend dem Willen Gottes bemühen. Also Gott will nicht, dass ich jetzt einfach des Hungers sterbe. Wenn es der Wille Gottes ist, dass ich das tägliche Brot habe, dann kriege ich es und sonst nicht. Nein, ich muss mich auch darum bemühen. Also ich darf mich nicht einfach dann in eine totale passive Haltung hineinbegeben, sondern ich muss auch entsprechend dem Willen Gottes handeln. Aber wenn Sie so sagen wollen, wenn Sie so sagen, das ist schon richtig, dass das alles andere immer im Willen Gottes dann auch geschieht. Also er ist letztlich der Hauptakteur und ich bin einfach der Empfangende.
Gut, dann wollen wir uns noch in das nächste Kapitel vorwagen. Es lohnt sich also doch noch, wie wir gehört haben, liebe Zuhörer. Pfarrer Thomas Rellstab ist bei uns zu Gast. Er betrachtet mit uns den Katechismus der katholischen Kirche. Wir befinden uns auf der Seite 708, der Abschnitt 2828. Unser tägliches Brot gib uns heute. Gib uns. Schön ist das Vertrauen der Kinder, die von ihrem Vater alles erwarten. Dieser lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Zur rechten Zeit gibt er allen Lebewesen Speise. Jesus lehrt uns diese Bitte, sie verherrlicht unseren Vater, denn sie anerkennt, dass er über alle Güte hinaus gut ist.
Unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist die vierte Bitte des Vaterunsers. Es ist ein Ausdruck unseres Vertrauens. Auf der einen Seite müssen wir doch immer wieder demütig feststellen, dass wir nicht einfach alles machen können. Wir haben als Menschen nicht alles einfach im Griff, auch nicht die Nahrungsmittel. Wir wissen, dass eigentlich die Erde genügend Nahrungsmittel für alle Menschen auf der Erde produziert, dass es genügend Anbauflächen gibt, aber die Verteilung ist das Problem und deshalb gibt es an vielen Orten auch Menschen, die das tägliche Brot nicht haben. Und daher will uns diese Vaterunser-Bitte auch immer wieder daran erinnern, dass nicht einfach alles selbstverständlich ist. Und weil nicht alles selbstverständlich ist, sollen wir auch Gott immer wieder dafür danken mit einem Tischgebet. Das bringt nämlich zum Ausdruck, dass wir es letztlich geschenkt bekommen. Wir können zwar ansehen, aber wir sind machtlos bezüglich des Wachstums. Wir dürfen dann einfach staunen, wenn wir im Frühling angesät haben, dass im Sommer, Herbst etwas da ist und ich kann meinen Salat und ich kann meine Früchte von den Bäumen und Bohnen und Gemüse und alles Mögliche einfach ernten und es ist da, es ist gewachsen. Ich muss mich natürlich schon bemühen, ich muss den Garten bestellen, ich muss das Unkraut jäten, ich muss vielleicht gegen die Schnecken vorgehen und so weiter. Sie hören vielleicht, dass ich auch einen Garten habe, natürlich, einen Pfarrhausgarten. Und manchmal bin ich auch da drin und muss da ein bisschen diese Gartenarbeit tun. Es braucht auch manchmal ein paar Schweißperlen auf der Stirn. Aber letztlich kann man nur immer wieder staunen, wie das alles wächst und wie das einfach ein großes Geschenk Gottes ist. Und Gott gibt uns das tägliche Brot. Gott lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Nicht wir bestimmen das. Das Wetter, das ist auch etwas, das Gott bestimmt. Und er sorgt dafür, dass es bei uns fruchtbar ist. Natürlich können Sie sagen, wieso sorgt er nicht an anderen Orten, in den Wüstengebieten und so weiter. Und das ist auch ein Geheimnis. Eben, vielleicht hat es auch Wille Gott, dass wir als Menschen solidarischer untereinander sind und dass wir einander mehr helfen, als wir es bisher tun. Dass wir auch die Möglichkeit haben, dieses Gebot, das Hauptgebot, das wir vorhin gehört haben, auch besser umzusetzen. Liebet einander, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Das ist der Wille Gottes, dass wir bereit sind, einander zu lieben, etwas füreinander zu tun, ein Opfer füreinander auch auf uns zu nehmen, unser Leben hinzugeben. Und vielleicht gibt es deshalb gerade auch Menschen, denen es weniger gut geht als uns, damit wir die Solidarität leben können, oder noch mehr als die Solidarität, die echte christliche Nächstenliebe, dass wir ihnen zu Hilfe kommen. Das sind einfach einige Gedanken, die ich mir auch im Zusammenhang mit dem täglichen Brot mache. Wieso habe ich es und wieso haben es nicht alle? Mhm. Eben, es ist nicht ein Problem der Erde, die nicht genügend Nahrungsmittel hervorbringen würde, sondern es ist ein Problem der Verteilung. Und Jesus lässt es regnen über Guten und Bösen, über Gerechten und Ungerechten. Er lässt die Sonne aufgehen über Guten und Bösen, über Gerechten und Ungerechten. Er ist einfach derjenige, der das alles in den Hand hat. Und zur rechten Zeit gibt er allen Lebewesen Speise. Und Jesus sagt, oder lehrt uns durch diese Bitte, so sagt der Katechismus, sie verherrlicht unseren Vater, denn sie anerkennt, dass er über alles, über alle Güte hinaus gut ist. Also er lässt es gedeihen und da kommt eine ganze Güte für uns Menschen zum Ausdruck.
Wir haben nun einen Hörer in der Leitung, Herr Kunz, grüß Gott.
Ja, guten Tag zusammen. Ich hätte eine Frage und zwar, es geht um die Bitte von vorhin.
Ja.
Also mit Gottes Willen.
Dein Wille geschehe, jawohl.
Genau, und zwar hat ja der Herr Pfarrer erzählt, dass er ursprünglich Arzt werden wollte und heiraten wollte und dann Pfarrer wurde.
Mhm.
Und mir ging es jetzt darum, in der Frage, woran erkennt man den Willen Gottes? Zum Beispiel konkret, ich meine, ich gehe ja nicht davon aus, dass er nachts im Traum eine Erscheinung hatte. Ne?
Mhm.
Ja. Ja, also die Antwort höre ich dann am Radio.
Jawohl,
ne?
Danke, Herr Kunz.
Danke auch.
Also Herr Pfarrer, nochmal ganz konkret, woran merkt man es denn, dass man Priester wird?
Also bei mir war das ganz klar eine innere Stimme. Ich habe das vorhin schon gesagt, es war ganz klar ein Ruf Jesu, der mir dann in einem gewissen Moment gesagt hat, ich will, dass du Priester wirst. Und diesen Ruf habe ich mehrmals dann gehört. Auch ich habe mich dann auch sehr bemüht, ja, diesen Ruf nicht annehmen zu müssen, weil ich brauchte sicher 2,5 Jahre, bis ich endlich bereit war, dann ins Priesterseminar einzutreten.
Es war aber dann vermutlich keine laute Stimme, oder? Also halt einfach nur ein Gefühl oder eine...
Nein, es war, ja, also ich muss sagen, es war eine Stimme in mir drin. Also ich kann es vielleicht noch so sagen, ich habe einmal ein ganz entscheidendes Erlebnis, ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben.
Doch, wir haben schon noch ein bisschen Zeit, Sie können ruhig noch ein bisschen erzählen, ja.
Also, ein ganz entscheidendes Erlebnis, das war an einem Tag, Ich war im Militärdienst und ich wollte Militärkarriere machen, um ja diesen Ruf zum Priestertum nicht annehmen zu müssen. Also da sieht man auch, ich habe mich wirklich gewehrt. Ich wollte nicht einfach den Willen Gottes tun. Und am Morgen habe ich gedacht, das mit dem Priesterwerden, das ist eine Art Versuchung. Das will gar nicht Gott, sondern das will der Teufel. Und dann am Nachmittag hatten wir eine Prüfung für Offiziersaspiranten. Und auf der Kampfbahn habe ich dann mich verletzt, ziemlich stark verletzt am Fuß, und ich musste in den Ambulanzwagen gesetzt werden und bin dann ins Spital gefahren. Und dort ist mir dann wie ein heller Blitz, ist mir durch Mark und Bein hindurch, und dann die Stimme Jesu, die gesagt hat, ich will unter allen Umständen, dass du Priester wirst. Und da habe ich sofort gemerkt, ich habe ja morgen etwas ganz Heretisches gedacht und jetzt das. Also auch in diesem Unfall habe ich dann den Willen Gottes erkannt und wieder ganz klar diese Stimme, die mir gesagt hat, ich will, dass du Priester wirst. Sonst, ich denke, das ist schon ein bisschen speziell. Das ist nicht immer so, dass der Wille Gottes sich so deutlich jetzt offenbart. Aber grundsätzlich meine ich, dass man den Willen Gottes tief im Herzen, tief in der Seele drin merkt und feststellen kann. Und deshalb ist das Gebet wichtig, dass man ruhig wird, dass man in sich hineinhorcht, was ist eigentlich da, dass man da dieses Gefühl, vielleicht ist es auch nur ein Gefühl, aber einfach das, was man im Herzen hat, dass man sich darüber Rechenschaft gibt, und im Grunde genommen weiß man es tief im Herzen, was richtig ist vor Gott. Und was richtig ist, das ist Himmel, das ist der Wille Gottes.
Und Sie haben ja vorhin auch schon als Hinweis gegeben, wenn man sich da nicht sicher ist, dann sollte man es ruhig öfter vor Gott bringen und ihn fragen, ja, willst du das? Er wird es einem dann schon auf die ein oder andere Art zeigen. Das hatten Sie vorhin ja schon ausgeführt.
Ganz genau.
Ja, Pfarrer Rellstab, ich danke Ihnen recht herzlich für diese Betrachtungen. Wir merken, dass dieses Kapitel Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden voll ist, voll von unserem Glauben, und allein dieser eine Satz ist es durchaus wert, ihn mal näher zu betrachten. Darum darf ich Sie, Pfarrer Rellstab, zum Schluss dieser Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen beten.
Gerne. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, der heiligen Apostel, Fürsten Petrus und Paulus, aller Engel und Heiligen, segne Sie, erlasse Sie den Willen Gottes erkennen, sorge für Ihre Gesundheit, schütze Sie vor allen Mächten der Finsternis, führe sie in eine tiefere Gemeinschaft mit ihm und bewahre sie für das ewige Leben. Der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.